Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man so einen Bohnensamen zum Beispiel in die Hand nimmt und sich gedanklich von diesem Bohnensamen aus in die Vergangenheit zurückhandelt. Ja.
Beate Koller hält eine kleine schrumpelige Bohne in ihrer Hand und betrachtet sie. Die Botanikerin führt im niederösterreichischen Schiltern die Geschäfte des Vereins Arche Noah. Die Initiative setzt sich seit über 20 Jahren für den Erhalt von Kulturpflanzenvielfalt ein. Eigentlich kommt die Bohne ja aus Südamerika, aber seit 500 Jahren kennt man sie auch in Europa. 1000 verschiedene Bohnenvarietäten hat Arche Noah alleine in Österreich gesammelt.
Für mich ist das eine faszinierende Vorstellung, ja, wie so ein kleiner Samen aufgeladen ist, auch kulturell aufgeladen ist, weil da hängen so viele Geschichten dran, ja, so viel Kultur dran. Also von Südamerika bis eben hier zu uns gekommen ist, so viele Bräuche, so viele Gerichte, ja, so viele Familiengeschichten und auch so viel Entwicklung einer Kulturpflanze. Ja, es wird einfach spürbar, was es bedeutet, diese Samen einfach wegzuschmeißen, ja, und diese ganze Vielfalt zu verlieren. Es ist eben nicht nur eine Bohne, es sind nicht nur ein paar Gene, ja, sondern es hängt viel, viel mehr damit zusammen.
Die Botanikerin sprüht vor Begeisterung, wenn sie von ihren Schützlingen erzählt.
Also ich fange jetzt mal ganz in der Vergangenheit an. Die Bohne ist eine mittel- und südamerikanische Pflanze, die eine unglaublich große Wertschätzung erfahren hat in der ureinheimischen Bevölkerung. Dort gibt es sogar die Legende, dass die Bohne eine von drei Göttinnen ist, die auf die Erde herabgestiegen ist, um die Menschen zu ernähren. Also wirklich eine Lebensgrundlage, die dann nach der Eroberung Amerikas nach Europa gebracht wurde und auch in Europa eine neue und unglaubliche Vielfalt entfaltet hat. Was eben das Spannende ist, dass die Bohne als Kulturpflanze die Fähigkeit verloren hat, sich selbst zu vermehren, im Gegensatz zur wilden Bohne, wo die Hülsen bei der Reife aufplatzen und die Samen einfach herausfallen können und sich so selbst weiter vermehren können, kann das die Kulturbohne nicht mehr. Warum das passiert ist, ist ganz klar, weil es für Menschen natürlich attraktiver ist, wenn die Samen, die wir ja ernten wollen, schon beisammen bleiben und man sie dann gemeinsam ernten kann. Daraus können wir jetzt schlussfolgern, dass wenn ich heute eine Bohne in der Hand halte, dass immer, ja, also quasi seit 10.000 Jahren Menschen da gewesen sein müssen, die diese Samen aktiv genommen haben, die sie aufgehoben haben, die sie im nächsten Jahr wieder gepflanzt haben, die nächsten Samen wieder genommen haben. Also jeder kleine Bohnensamen ist sozusagen das letzte Glied in einer Zehntausende Jahre alten Kette, die niemals abgerissen ist.
Die Landwirtschaft in Europa und Nordamerika konnte mit diesen Erbstücken in den vergangenen Jahrzehnten offenbar nicht allzu viel anfangen. Schätzungen der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen zufolge sind in den letzten 100 Jahren in unseren Breiten bis zu 90% der ursprünglich angebauten Varietäten von Kulturpflanzen verschwunden. Weltweit wird diese sogenannte genetische Erosion auf 75% der noch vor 100 Jahren vorhandenen Vielfalt geschätzt. Die verbliebene biokulturelle Diversität ist heute Gegenstand vielfältiger Schutzbemühungen. In zahlreichen Ländern existieren Netzwerke, in denen engagierte Mitglieder überlieferte Sorten sammeln, tauschen, anbauen und weiterentwickeln. Das Sortenarchiv von Arche Noah ist eine der größten derartigen Sammlungen in Europa. In den Stellagen finden sich mittlerweile 6.500 alte Handelssorten, Lokalsorten und Landsorten, die alle eines gemeinsam haben. Es hat sich seit ihrem Bestehen immer jemand um sie gekümmert.
Wenn ich es jetzt mal aus der Sicht der Pflanzen und nicht aus der Sicht der Menschen betrachte, dann sind wir ja auch als Partner der Pflanzen sehr aktiv geworden.
Aktiv ganz im Sinne der Pflanzen. Wir übernehmen viele Jobs für sie, meint Beate Koller von Arche Noah.
Denn jetzt sehen wir diese Pflanzen aus. Die Wildpflanzen müssen sich selbst um ihre Fortpflanzung kümmern. Wir versorgen sie mit Wasser, wir versorgen sie mit Nährstoffen. Wir kümmern uns darum, dass die Konkurrenz zu anderen Pflanzen gering gehalten wird. Wir kümmern uns sogar um die erfolgreiche Weiterentwicklung dieser Pflanzen. Und das Beste ist, wir nehmen ihnen die Samen ab und wir haben diesen Pflanzen geholfen, sich in vielen Fällen um die ganze Welt zu verbreiten.
Die Pflanzen nutzen unsere Hilfe, um immer neue Lebensräume zu erschließen. Anthropokorie nennt die Botanikerin diese Ausbreitungsstrategie.
So wie andere Pflanzen Ameisen nutzen, um ihre Samen zu verbreiten, oder Vögel nutzen, um ihre Samen zu verbreiten, so sind wir eigentlich für die Kulturpflanzen die Säugetiere, die sie für sich nutzen.
Seit mindestens 10.000 Jahren begleiten uns vertraute sogenannte domestizierte Pflanzen. Und wir sie.
Wenn man vor 10.000 Jahren ungefähr den Beginn der Landwirtschaft ansetzen will. Es ist wahrscheinlich so, dass auch schon vor der Sesshaftigkeit und bevor der Ackerbau entwickelt wurde, Menschen Pflanzen sozusagen begonnen haben, in ihre Obhut zu nehmen, indem sie zum Beispiel auch in der Natur bestimmte Pflanzen gefördert haben, indem sie eben andere Pflanzen entfernt haben. Oder es kann auch sein, dass schon früher Saatgut mitgenommen wurde und absichtlich an anderen Stellen ausgebracht wurde, um eben die nutzbaren Pflanzen zu fördern. Aber man nimmt an, dass eben ungefähr vor 10.000 Jahren wirklich dieser Prozess begonnen hat, einer ganz, ganz intensiven, ich nenne es mal Kooperation zwischen Menschen und Pflanzen, die beiden Seiten unglaublich viel gebracht hat und auch beide Seiten voneinander abhängig gemacht hat.
Einige wenige Pflanzenarten liefern heute einen Gutteil aller verzehrten Kalorien. Reis, Weizen, Mais und Kartoffel zusammen etwa 60%. Diese ertragreichen Kulturpflanzen haben durch ihre Produktivität erstmals das Entstehen von Hochkulturen ermöglicht. Erst als sie in der wilden Flora gefunden und durch bäuerliche Züchtung ausreichend verbessert worden waren, konnten Vertreter brotloser Berufe wie Künstler, Verwaltungsbeamte oder Priester im großen Stil durchgefüttert werden. Die Forschung rätselt noch, wie, wo und weshalb sich die pflanzenbauliche Revolution, die Erfindung des Ackerbaus, genau zutrug. Warum sind die Menschen nach Hunderttausenden von Jahren als Jäger und Sammler darauf gekommen, sich ganz bestimmte Pflanzen in der Nähe der Behausung anzubauen und sie nach und nach ihren Bedürfnissen anzupassen? Eine Initialzündung für diesen Prozess der Domestikation könnte das Bierbrauen gegeben haben, vermutet der Münchner Evolutionsbiologe Josef Reichholf. In seinem Buch »Warum die Menschen sesshaft wurden« streicht er die Bedeutung schamanistischer Rituale in frühen Gesellschaften hervor. Dabei kommt Rauschmitteln eine besonders wichtige Rolle zu und ein solches einfach herzustellendes Rauschmittel ist eben das Bier. Immerhin ist die Gerste das erste Getreide, das domestiziert wurde. Die wenigen Gerstenkörner, die man beim Sammeln der Wildform finden kann, wären eher für die Erzeugung eines kostbaren Ritualgetränks als zum Brotbacken interessant gewesen.
In den Formen des Wildgetreides sitzen die Körner recht fest. Es fällt sehr schwer, so klein wie sie sind, sie aus den Spelzen zu lösen. Muss man dies mit den Fingern tun, ist der Aufwand enorm. Da sich die Ergebnisse der Zucht in Richtung locker genug sitzender und größerer Körner erst auf lange Sicht einstellen, hätten die Menschen von Anfang an mit diesem Problem zu kämpfen gehabt, wie man die Spreu vom Weizen trennt. All diese Schwierigkeiten entfallen, wenn es anfangs nicht um die Körner selbst, sondern um Flüssiges ging. Das Bier kann auch mit vollem Gehalt an Spelzen entstehen und geschlürft oder mit einem Rohrhalm getrunken werden. Älteste sumerische Darstellungen von der Zubereitung von Bier zeigen dies auch.
Ob nun Brot oder Bier am Anfang der Geschichte gestanden haben, im engen Zusammenleben von Menschen und Pflanzen an den verschiedensten Orten unter den unterschiedlichsten Klima- und Bodenbedingungen entstand im Lauf von Jahrtausenden eine unüberschaubare Vielfalt an Kulturpflanzen. Global betrachtet wurden etwa 4.000 bis 5.000 verschiedene Arten von Nutzpflanzen von Bauern und Bäuerinnen kultiviert und innerhalb dieser Arten wiederum Hunderttausende verschiedene Sorten herausgezüchtet, deren Zahl niemand genau kennt. Eines der Zentren von Sortenvielfalt liegt in den Anden.
Wo es immer das Risiko gab, Frost, Trockenheit oder zu viel Regen, also eine ganze Reihe von Umweltfaktoren, die da sich darauf ausgewirkt haben, ob jetzt eine Familie überleben kann oder nicht, ob der Ertrag passt oder nicht, die dazu geführt haben, dass dort auf sehr kleinsten Parzellen eine sehr hohe Vielfalt an Sorten angebaut wurden.
Christian Vogel leitet das Department für nachhaltige Agrarsysteme an der Universität für Bodenkultur. Er hat die Gegend um Cusco in Peru bereist, wo man noch heute erleben kann, wie sich die Vielfalt entwickelt.
Also Sie finden dort Kartoffeläcker oder Äcker von mit Oka oder mit Quinoa oder mit anderen Kulturarten, wo auf einem und demselben Acker von 10 mal 10 Meter 20, 30 verschiedene Sorten wachsen, die alle unterschiedliche Bodenklimaansprüche haben, sodass man weiß, okay, wenn es in dem Jahr Frost gibt und die Frostsensiblen kaputt gehen, dann sind aber welche da, die sind frosttoleranter. Und wenn es trocken ist und es vertrocknet was, gibt es welche anderen, die sind andere Sorten der gleichen Kulturart, die halten die Trockenheit aus. und die natürlich auch unterschiedliche Geschmäcker haben, unterschiedliche Farben haben. Und eine Bäuerin weiß dort ganz genau an dieser Vielfalt dessen, was auf dem Acker wächst, von ein und derselben Kulturart. Das ist die Sorte, na, die hat die Tochter lieber und das hat der Mann lieber und das können wir besser verkochen, ein bisschen später, weil das lagert länger. Und de facto wird also diese Vielfalt an Sorten dort sehr bewusst gemanagt in Anpassung an schwierige Umweltbedingungen. Und wenn Sie dort in die Region fahren, ist das par excellence das Labor, um sich mit Artenvielfalt und mit Sortenvielfalt bei Kulturpflanzen zu beschäftigen.
Auch Wünsche nach speziellen Krankheits- oder Schädlingsresistenzen tragen dazu bei, dass bestimmte Pflanzen gezielt weitervermehrt werden.
Und das ist eben ein Prozess, der sehr stark mit der Kultur verknüpft ist. Und diese Interaktion Kultur-Natur führt eben dazu, dass wir diese unglaubliche Vielfalt an Sorten auf der Welt haben. Und man muss sich einfach bewusst machen, dass die Vielfalt an Kulturarten, aber auch an Sorten, genauso wie an Tierarten, die Nutztiere sind und Tierrassen, einfach eine Leistung sind von Bäuerinnen und Bauern, die über Jahrtausende entstanden sind.
Nikolai Ivanovich Wawilow, ein russischer Botaniker und Evolutionsbiologe, machte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als erster daran, die Vielfalt an Sorten innerhalb der Kulturarten in Form von Samenmustern systematisch zu sammeln. Im Dokumentarfilm Diverse Seeds, der die Bedeutung pflanzengenetischer Ressourcen für die Zukunft der Landwirtschaft thematisiert, geht es auch um das Lebenswerk des russischen Pioniers, sein Institut in St. Petersburg.
So Wawilow founded this institute in St. Petersburg and he founded it just after the revolution.
Wawilow gründete das Institut unmittelbar nach der russischen Oktoberrevolution, erklärt der Pflanzengenetiker Nigel Maxted im Film von Markus Schmidt und Camillo Meinhardt.
He realized it was necessary both to collect the diversity of land races as the traditional forms, but also the wild species associated with crops, so the crop wild relatives. And he went all over the world, South America, Ethiopia, so he had enormous drive.
Mit großem persönlichem Einsatz sammelte Wawilow auf über 180 Forschungsreisen nicht nur die örtlichen Landrassen, sondern auch die wilden Verwandten der Nutzpflanzen. Dabei erkannte er, dass der Ursprung der heutigen Nutzpflanzen keineswegs gleichmäßig über den Globus verteilt ist. Es gibt nur eine Handvoll solcher Zentren. Das besterforschte ist der sogenannte fruchtbare Halbmond im Nahen Osten, der im Gebiet Israels, Syriens und der Türkei liegt. Dort fand der Forschungsreisende die Heimat vieler Getreidesorten. Wawilow war der Erste, der auf diese Herkunftszentren hingewiesen hat, erklärt Nigel Maxted von der Universität Birmingham, der selbst den Begriff Diversitätszentren bevorzugt.
He was the first person to point out that there were these centers of origin, as he called it. Now, I prefer to think of them as centers of diversity, but they're areas where you find a complex of the crop wild relatives, close wild relatives and traditional forms of the crop itself, all within a very narrow location.
Während der Stalin-Diktatur wurde Wawilow ins Gefängnis gesteckt, wo er verhungerte. Die Existenz von Genen wurde als unsozialistisch und deshalb falsch abgelehnt. Auch seine Mitarbeiter im Institut in St. Petersburg erlitten während der jahrelangen Belagerung im Zweiten Weltkrieg ein schweres Schicksal. Trotz der großen Hungersnot vergriffen sie sich nicht an den eingelagerten Lebensmitteln wie Reis, Bohnen und den vielen anderen Samen, die die Räume bis unter die Decke füllten. Einige Mitarbeiter starben in diesen Monaten an Unterernährung. Die Sammlung aber wurde verteidigt und gerettet. Heute ist die Zukunft des Instituts allerdings fraglich. Es fehlt Geld für die dringend notwendige Modernisierung, wie die Errichtung von Kühlräumen. Überdies sollen Teile der Anbauflächen von Staats wegen als Bauland verkauft werden. Mehr als 300.000 verschiedene Varietäten von Kulturpflanzen schlummern in dieser ältesten Genbank der Welt. Nicht nur Forschergeist veranlasste Menschen in der Vergangenheit zu Sammelreisen und dazu, Saatgut rund um den Erdball zu transportieren. Im Vordergrund für solche Unternehmungen standen häufig handfeste wirtschaftliche Interessen. Während der Kolonialzeit waren es besonders exotische Gewürze wie etwa die Muskatnuss, mit denen man reich werden konnte.
Im 15. und 16. Jahrhundert war die Muskatnuss ein sehr stark nachgefragtes Produkt. Warum? Weil sie als ein Heilmittel gegen die Pest galt. Und damit konnte man mit dem Import von Muskatnuss nach Europa sehr viel Geld machen. Und die holländische Ostindien-Gesellschaft hat sehr viel Geld damit gemacht.
Der Botaniker Michael Kien ist wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens in Wien. Tausende Pflanzenschätze aus aller Welt finden auf dem Gelände im 3. Wiener Gemeindebezirk Unterschlupf. Seit über 250 Jahren wird hier gesammelt. Auch die Geschichten rund um die lebendigen Sammlungsobjekte. Die Muskatnuss ist im Bereich der sogenannten Gewürzinseln beheimatet. Die liegen im heutigen Indonesien in der Gegend von Papua-Neuguinea. Dieses heiß umkämpfte Gebiet hatte die Kolonialmacht Holland nach und nach fast zur Gänze unter ihre Kontrolle gebracht.
Es gab ein ganz kleines Problem. Die Briten und die Spanier haben ebenfalls Inseln in diesem Bereich der Gewürzinseln für sich beansprucht. Es gab dann vor allen Dingen mit den Briten sehr intensive und zum Teil sehr grausame kriegerische Auseinandersetzungen. Im Endeffekt ist eine kleine Insel verblieben, die den Briten nach wie vor gehört hat. Das war die Insel Run, R-U-N. Und die wollten die Holländer unbedingt haben, damit sie tatsächlich das Monopol auf alle Inseln mit Muskatnussvorkommen hatten. Und sie haben diese Insel Run dann getauscht. Und zwar haben sie getauscht gegen eine Insel, auf der sich die Stadt Neu-Amsterdam befunden hat. Neu-Amsterdam ist heute Manhattan.
Die Insel Manhattan wurde also getauscht gegen die Insel Run. Und vielleicht würde man, wenn die Muskatnuss nicht gewesen wäre, heute in den USA Holländisch sprechen, sinniert Michael Kien. Erst nach über 100 Jahren gelang es den Franzosen, Früchte der Muskatnuss aus dem Herkunftsgebiet herauszuschmuggeln und so das Monopol der Holländer zu brechen. Was in einer Kolonie gefunden wurde, konnte am anderen Ende der Welt unter Umständen genauso gut oder besser wachsen. Mit der Muskatnuss versuchte man es damals auf der Karibikinsel Grenada, deren Plantagen bis heute den Großteil der weltweiten Produktion liefern. Die Bewohner der Gewürzinseln hatten von den Geschäften mit dem begehrten Samen keinen Nutzen. Die pflanzlichen Schätze zu vermarkten, ohne auf die Menschen in den Herkunftsregionen Rücksicht zu nehmen, war gang und gäbe. Die Problematik besteht auch heute noch. Allerdings gerät derartiges Vorgehen mehr und mehr in Kritik. Bioprospektion und Biopiraterie lauten die Schlagworte. Vandana Shiva, Trägerin des Alternativen Nobelpreises, bezeichnet solche Praktiken als den Kolonialismus des 21. Jahrhunderts. Sie organisierte heftigen Widerstand gegen Patente auf traditionelle Heilpflanzen, wie die Samen des indischen Neem-Baums. Diese Samen sollen antibakteriell und sogar krebsheilend wirken.
Der Transfer von biogenetischen Ressourcen aus einem Ursprungsland in ein Userland kann hier tatsächlich massive Nachteile für das Ursprungsland bringen, wenn nämlich zum Beispiel Inhaltsstoffe gefunden werden in solchen Ressourcen, die Antikrebswirkung besitzen und wo dann Patente gemacht werden, die in aller Regel in der Vergangenheit ausschließlich dem User, also dem, der die Forschungen betrieben hat, zugute gekommen sind und nicht dem Provider oder Ursprungsland. Und um dieses Ungleichgewicht international besser in den Griff zu bekommen, gibt es seit den 1990er Jahren die sogenannte Konvention zur biologischen Vielfalt oder Rio-Konvention oder Biodiversitätskonvention. Und diese Konvention hat als eine ihrer Kernelemente Regelungen zum Access and Benefit Sharing, das heißt zum Zugang und zum fairen Vorteilsausgleich aus dem Umgang mit biogenetischen Ressourcen.
In den Verhandlungen zur Biodiversitätskonvention wurde festgelegt, dass ein Teil der Gewinne aus biogenetischen Ressourcen an die Herkunftsländer zurückfließen muss. Der globale Süden beheimatet die größte Biodiversität, auch im Agrarbereich. Die Hoffnung besteht, dass das Geld zum Schutz dieser Ressourcen eingesetzt wird. So wie im Parque della Papa, dem 150 Quadratkilometer großen Kartoffelpark in den peruanischen Anden. Hier, in der Urheimat aller Kartoffeln, hat sich in den letzten Jahren die Vielfalt sogar wieder erhöht. Sorten aus der Genbank in Lima und eingetauschte Sorten anderer bäuerlicher Gemeinschaften konnten zusätzlich zu den 800 noch vorhandenen Knollenvarietäten angesiedelt werden. Sogar mit Kartoffelbauern aus Äthiopien wurde Pflanzgut und Wissen getauscht. Heute zählt man im Parque della Papa 1.354 verschiedene Kartoffelsorten, die von den indigenen Gemeinschaften erhalten, genutzt und damit auch laufend den sich ändernden Klimabedingungen angepasst werden. Die Entwicklung und nicht alleine die Erhaltung von Sorten will auch der Verein Arche Noah in Österreich vorantreiben, betont Beate Koller.
Das bedeutet aber auch, das Selbstbild zu ändern, auch für die, die mit dem Saatgut arbeiten. Denn in den letzten Jahrzehnten ist es ja zu einer extremen Arbeitsteilung gekommen zwischen den Produzenten, also den Bauern und Bäuerinnen, die mit gekauftem Saatgut Lebensmittel anbauen, und denen, die das Saatgut zur Verfügung stellen, also den Züchtern und Vermehrern. Das ging so weit, dass das auch eine Arbeitsteilung war, die ganz stark propagiert wurde, bis hin zu den landwirtschaftlichen Schulen, dass es eigentlich rückständig ist, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb selbst Saatgut zu vermehren, weil man das überhaupt nicht so gut kann. Also da wurde wirklich auch sehr viel Wissen vernichtet in den letzten Jahrzehnten. Also ich denke, es ist wichtig, auch hier wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass durchaus die landwirtschaftlichen Betriebe oder auch die Gärtner, die das Saatgut nutzen, auch selbst züchterisch tätig sein können.
Das braucht natürlich auch Know-how.
Deswegen ist es ein wichtiger Teil der Arbeit, gemeinsam in Gruppen dieses Know-how wieder zurückzugewinnen, dieses Know-how weiterzuentwickeln, entsprechend unseren heutigen Bedürfnissen, Erfahrungen auszutauschen, quer durch Europa, und dann im Endeffekt ja hoffentlich wieder eine größere Vielzahl an Sorten zu haben, die wirklich an lokale Bedingungen und die Bedürfnisse der Menschen vor Ort gut angepasst sind.
In der Gegend um La im nördlichen Weinviertel kommen in der letzten Zeit wieder mehr Zwiebelbauern auf die hier laufend weiterentwickelten Lokalsorten zurück und lassen das Hybridsaatgut der Hochleistungssorten links liegen. Diese kommen mit den immer häufiger auftretenden trockenen Sommern in der Region nicht gut zurecht. Natürlich ist die Saatgutgewinnung auch im eigenen Garten möglich. Hausgärten waren früher sogar ein bevorzugter Ort der Samenpflege. Samen selbst zu vermehren sei keine Hexerei, das kann jeder lernen, ermuntert Beate Koller. Die zahlreichen Netzwerke, die mittlerweile zum Erhalt und freien Tausch von Saatgut in vielen Ländern gespannt wurden, verbinden tausende Menschen in der Stadt und auf dem Land, eingesessene Landwirte und neue Gärtner aller Generationen. Die Praxis des Saatguttauschens hat wenig mit einer rückwärts gerichteten Vorstellung vom traditionellen Leben auf dem Land, dafür aber viel mit Politik zu tun. Die Samen und Körner sind auch Symbole in einem Knotenpunkt wichtiger ökologischer und gesellschaftlicher Zukunftsfragen. Es geht um Entscheidungen, meint Beate Koller.
Die alle auf unser zukünftiges Ernährungssystem unglaublich großen Einfluss haben werden. Und ich glaube, dass es vielen Menschen noch zu wenig bewusst ist, weil es für ihr tägliches Leben einfach zu weit weg ist, was für eine fundamentale Rolle das Saatgut für unsere Ernährung spielt und wie wichtig es ist, dass wir auch versuchen, politische Entscheidungen im Sinn der Biodiversität, im Sinn einer nachhaltigeren Landwirtschaft und auch eines sozial faireren Agrarsystems zu beeinflussen.